Hallo Freunde.
Hallöchen.
Guten Tag.
Hier ist der Bülow.
Der Micha.
Der Norman.
Genau, wir sind wieder hier zusammengekommen, um über den Tatort zu referieren.
Wir sind
zum Tatort gezwungen.
Genau. Sozusagen, ja.
Und sag mal, wie habt ihr den Tatort geguckt, Jungs? Ich hab den gestern in der Mediathek um 2 Uhr nachts geguckt. Nach vertaner Arbeit habe ich mich dann noch erdreistet, mich zurückzulehnen und den zu schauen. Was natürlich den Vorteil hatte, ich konnte immer wieder zurückspulen, wenn ich begriffsstutzig war.
Das konnte ich nicht. Ich habe ihn nämlich ganz klassisch Sonntag vom Fernseher das Wochenende ausklingen lassen.
Auf dem TV-Gerät.
Auf dem TV-Gerät, genau.
Okay, und du?
20.15 Uhr.
Auf dem Laptop-Strahlung.
Ja, auf dem Computer-Mediathek. Und nicht um 20.15 Uhr gleich angeschaltet, sondern um 20.30 Uhr. Weil das ist ja das Tolle an der Mediathek. Sobald der Tatort losgegangen ist, steht er in der Mediathek und man kann anfangen, den zu gucken, man kann aber nicht vorskippen.
Ah.
Also.
Sag mal, ich habe immer mit der Mediathek ein Problem und zwar mittendrin macht dann auf einmal. Kommt die Anfangsmelodie mitten in dem Film,
ja.
Kommt auf einmal kurz, als ob der gerade nochmal neu starten täte, so für eine Millisekunde, macht's dann, kommen die Bläser.
Ja, das habe ich nicht. Okay. Hab ich nicht bei mir. Weißt du nicht, mit was für ein Browser das
ja, da kriegst? Wer weiß.
Wobei ich ja generell die Mediathek ganz furchtbar finde von öffentlich-rechtlichen. Ich finde
ich kenne mich
da immer nicht aus und die buffert ja, so lange.
Wenn man jetzt dann sagt, wenn man jetzt googelt hier Tatort, ARD und dann zack, bumm, kommt man auf die Seite.
Ja,
also. Ja, aber ich meine dann die Bedienflächen, aber das ist natürlich auch einfach eine Gewöhnungssache.
Ja.
Aber immerhin Leertaste. Leertaste ist Pause.
Gibt's, ja. Weil das ist schon mal das
aber
schon ganz
stimmt,
gut.
Ja, aber die Arte-Mediathek, die finde ich wirklich gut gelungen. Also da finde ich mich gut zurecht. Da finde ich interessante Sachen durch Zufall und gezielt. Drück auf Play und die hört
nicht
los.
Ich finde es ja schon so nervig, dass die so viel einfach immer nur Ausschnitte haben und Vorschauen.
Ja,
so ganz
ja
viel.
Stimmt. Suchst du gerade Tatort und guckst, dann hast du nur so 2 Minuten.
Interview. Ja.
Und dann ist halt die Sache, das kann man denen aber eigentlich nicht anlasten, ist, dass ich halt hauptsächlich über die Player von YouTube und irgendwelchen anderen zwielichten Internet-Filmanbietern kenne und da bin ich halt immer aufgeschmissen am Anfang, so ein bisschen. So selten,
so,
wenn ich das hier mal die Steuerung dort kenne, ja, so mit okay. Großbild und Vollbild und allem.
Ja.
Plus, aber läuft das bei dir einwandfrei ohne Ruckler und ohne
läuft
dass es anhält?
Ja, läuft.
Das habe ich nämlich zum Beispiel noch nie
Qualität,
erlebt.
1A.
Ja, der ist bei mir ist er auch dreimal stehen geblieben, kurz für eine Sekunde, aber
ja.
Dann muss man einfach cool bleiben.
Aber wie gesagt, diesmal habe ich halt Fernsehen geguckt.
Sonntags.
Okay. Ich habe den Fernseher sogar extra laut gemacht, weil ich habe es nicht geschafft, rechtzeitig auf der Couch zu sitzen.
Ah.
Man musste nämlich kurz zum Ende der Tagesschau noch aufs Klo und dann habe ich richtig laut gedrückt.
Dann hast du auch den Anfangsmoment nicht gesehen mit dem, das habe ich nämlich auch nicht gesehen, weil ich kurz nochmal am Kühlschrank war, mit dass das Bild von der Toten von letzte Folge, von der Kriminal...
Achso, mit Trauerfrau.
Genau, ja.
Ne, habe ich nicht gesehen. Habe ich jetzt...
Achso, die ist ja gestorben, oder?
Ja.
Weil ich dachte, die wäre gegangen. Was ist mit der nochmal passiert?
Na, die war doch da im Knast und sollte da so ein Knasti irgendwie... war da kurz vor der Entlassung? Oder nee, sein Prozess lief noch und sie sollte irgendwas mit ihm besprechen und er war sich aber sicher, dass er sowieso für lebenslänglich bekommt und hat sie dann als Geisel genommen und
okay.
Das war doch der 22-Uhr-Tatort, der extra erst
so,
um 22 Uhr lief, weil der so Psycho war.
Okay, ich weiß nur, dass sie mal abgetrieben hat. War aber irgendwann...
Ja, aber nicht sie selber.
Nee.
Sie ist anders gestorben.
Nee, daran ist
ne? Ja.
Okay. So,
dazu Micha, wollte ich ja nicht auch noch was sagen, ja, aber vielleicht machen wir erstmal eine Zusammenfassung.
Ja, Micha, du hast...
Wir haben jetzt erstmal hier eine Zusammenfassung. Micha hat die 88 Minuten und 3 Sekunden auf 2 Minuten und 2 Sekunden runtergebrochen. Wir stoppen jetzt die Zeit.
Ja, warte mal, wo ist denn mein... Ich hatte vorhin noch das Handy da liegen zum Zeitmessen.
Na, ich kann mal hier auf die Sekunde gucken.
Hast du eine okay. Stoppuhr?
Ne, guck einfach auf die Sekunde.
Warte, ich möchte es aber so richtig jetzt.
Hier,
hier. Nee, warte, ich hab hier mein Handy.
Okay.
Und. Andi, warte, ganz kurz Moment. Vorher noch. Die Faktor.
Du musst weiter weg.
Wir sprechen über die Tatortfolge 905, der Fall Reinhardt mit den Kommissaren Ballauf und Schenk vom Tatort Köln. Und es beginnt. Warte mal, wo sind meine Unterlagen? Es beginnt mit einer Tatortbegehung. Ein Serienbrandstifter hat erneut zugeschlagen im Großraum Köln Und diesmal sind sogar Menschen gestorben. Es handelt sich dabei um drei Kinder. Die Mutter der Kinder findet man völlig verwirrt an einem Seeufer und sie ruft nur noch immer wieder in die Nacht, mein Mann, mein Mann. Und der ist allerdings wie vom Erdboden verschwunden. Nicht nur deshalb stellt sich schnell heraus, dass es sich nicht einfach nur um eine Brandstiftung handelt, denn die Kinder, so zeigt sich, wurden vor dem Brand narkotisiert und sind deswegen auch nicht wach geworden, unter anderem auch deswegen gestorben. Bei den weiteren Ermittlungen kann die Mutter nicht von Hilfe sein, da sie aufgrund des Schocks unter Amnesie leidet und noch nicht mal mehr weiß, dass die Kinder überhaupt gestorben sind und sehr weitreichende Gedächtnislücken hat. Bei der Suche nach dem Feuerteufel wird man schnell fündig, allerdings hat der entsprechende Verdächtige ein Alibi, obwohl man eben die Stiefel und Kanister und alles bei ihm findet.
Ich hab ja noch Verdächtigen.
Kann man ihn nicht überführen.
Ich habe ja noch einen Augenzeugenverdächtigen.
Jetzt hast du mir aber meine Dings durch.
Komm.
Nee. Okay, wir machen weiter. Somit wird als Hauptverdächtiger, bleibt als Hauptverdächtiger der Vater der Kinder, der nach wie vor nicht auffindbar ist. Auf der Suche nach ihm stellt sich heraus, dass er sich schon vor einiger Zeit von der Familie getrennt hat und nun mit einer anderen Frau in Holland zusammenlebt. Und diese Frau ist schwanger von dem Vater. Und es zeigt sich, dass besagte Frau eben die Mutter der Kinder einige Tage vor dem Brand besucht hat und somit gerät auch sie unter Verdacht, zumal man bei ihr entsprechende Schlaftabletten findet. Sie kann den Verdacht allerdings von sich lenken, da
noch, wie die heißen?
Ihr Mantel, die, das frage ich dich dann.
Domitol oder so. Entschuldigung.
Okay, der Mantel, ihr Mantel, in dem man die Schlaftabletten findet, gehört allerdings ihrem neuen Mann, dem Vater der Kinder. Reinhard ist der Nachname, der Herr Reinhard, der Hauptverdächtige. Kurz darauf findet man allerdings auch entsprechende Schlaftabletten bei der Mutter und somit wird den Kommissaren sehr schnell natürlich klar, einer der beiden muss die Kinder getötet haben. Und der Feuerteufel, dessen Alibi entkräftet werden kann, hat damit nichts zu tun. Er gesteht die vorherliegenden Brandfälle, beteuert aber, dass er nichts an dem Tag der Kinder das Haus eben nicht angezündet hat.
Er war allerdings
in der Nähe, genau. Somit muss auch diese Brandstiftung einem der Elternteile zu Lasten gelegt werden. Um ein Geständnis zu provozieren, werden Vater und Mutter in einem Verhörraum aufeinander zusammengeführt. Und bei diesem Aufeinandertreffen kommt auch wieder die Erinnerung der Mutter und es stellt sich heraus, durch ihr Geständnis, dass sie die Mörderin war. Aufgrund Existenzängste und weil der Mann sie eben verlassen hat und
mit so einer schönen
sie halt durchgeknallt ist.
Es tut mir leid, ich kann nicht mehr. Tschüss.
Damit. Scheiße, ich habe irgendwie nicht auf Start gedrückt. Keine Ahnung, wie lange wir jetzt gebraucht haben.
Ja, das waren bestimmt nur 2 Minuten.
Nee, das waren 3, oder? Okay.
Ist ja schon bei 8 Minuten.
8 Minuten. So, habt ihr jetzt noch was hinzuzufügen?
Bülow wollte nochmal versuchen, Markus wollte nochmal versuchen, den Tatort in 10 Sekunden zusammenzufassen.
Kriegst du nicht.
Hol mal Luft.
Okay. Brandstiftung, Ballauf und Schenk kommt zum Tatort, Haus abgebrannt, 3 Kinder tot, wurden narkotisiert und Mordverdächtige sind ein Augenzeuge, ein Feuerwehrmann, der Vater von den Kindern und am Ende stellt sich raus, die Mutter war.
Okay, ich habe jetzt 14,7, aber ich glaube, es waren sogar mehr Sekunden, aber es ist schon...
Geht ab,
Jetzt habe ich aber nicht aufgepasst.
Nee, aber du hast ja ausführlich und jetzt wissen wir ja Bescheid. Der Hörer, der den nicht gesehen hat, der braucht den jetzt auch nicht mehr schauen, weil der kennt die Geschichte.
Jo, aber danke.
Naja, man kann ja trotzdem gucken.
Ja, man kann gucken.
Kann ja trotzdem gucken.
Wobei ich das sehr schön fand, dass man wirklich so, also ich fand es immer gut so, wie hängt das jetzt zusammen? Wer ist es jetzt? Und so. Wobei man schon auch sehr deutlich gemerkt hat, wo immer irgendwie der Verdacht des Zuschauers hingelenkt wird, oder? Also meistens war es halt der Vater.
Aber schließen wir mal nochmal an die letzte Folge von den Kölner Tatort, wo die Kollegin, ich weiß jetzt nicht, wie sie hieß.
Blondie.
Ja, so herablassen möchte ich sie jetzt nicht titulieren, weil sie keinen
ganz
netten Tod gestorben ist. Okay. Warte, jedenfalls mach mir erstmal Kölsch auf. Kriminalbeamtin.
Ach Mist. Oh, peinlich. Das ist auch ein Scheißfeuerzeug, Mann.
Nee. Richtig schönes Sounds.
Ja, sehr gut.
Jo, sehr schön. Prost, Mihi.
Prost.
Prost.
Trinken alle Kölsch.
Alle Kölsch. Berliner Kölsch.
Berliner Pilsner Kölsch.
Reisdorf.
Berliner Kindel Kölsch.
Das ist ja komisch.
Okay. Jedenfalls im letzten Tatort ist die Kommissarin, die Kriminalbeamtin, genau, die Assistentin, nein, ich weiß es ja doch nicht.
Er wurde ja als der neue Assistent tituliert.
Sie ist Kriminalassistentin.
Ja, aber sie war Kriminalbeamtin, okay. Richtig gewesen, okay. Und er ist jetzt nur Assi.
In Dienst.
Ja.
In Dienst. Ja. Okay, und sie ist ein Knasti
zum Opfer gefallen. Okay. Ja. Und wurde grausam stranguliert.
Okay, krass.
Und das ist jetzt die Folge danach und gleich am Anfang, wir haben es ja erwähnt, ich habe es nicht gesehen, weil ich am Kühlschrank war, Mie hat es nicht gesehen, weil er auf dem Lokus war oder wo warst du?
Ja, genau.
Bülow, kannst du dich dran erinnern?
Ich habe das
nicht wahrgenommen. Auch irgendwie weggekickt, jedenfalls soll am Ende, am Anfang ein Bild von der, also ein Trauerbild von der toten Kollegin da gestanden haben.
Ach so.
Und damit dann auch
ein Anschluss.
Genau, Anschluss an die letzte Folge gemacht wurde. Es gibt jetzt einen neuen Mitarbeiter, ich glaube Reißer heißt er mit Nachnamen, die Figur.
Hast du den notiert?
Wie der heißt? Wo ist er? Wo muss er sein? Ja, Tobias
Reißer. Tobias Reißer, genau.
Gespielt von Patrick Abotzen.
Ja, Abotzen. Aber da ging es bei mir schon los. Was heißt schon?
Nee, Kritik oder was?
Ja, na, ey, hast du die Frise gesehen?
Weil der immer so.
Nee, was hat der denn für eine Frisur so ein bisschen, da auf dem Kopf?
Was denn? Du, oder?
Nee, der hat doch nicht meine Frisur. Guck mal, der hat halt die Heimratsecken. Ja. Wisst ihr, also hat wenig Haare mehr. Hat dolle Heimratsecken und rasiert sich das hier vorne ganz gerade ab, sodass er hier eine ganz gerade Linie hat.
Naja.
Das, was war denn das für eine Frisur?
Ich kann ja, mein Gott.
Die ganze Zeit
und stell mal vor. Aber es gibt halt Leute mit komischen Frisuren. Und der hat ja auch. Guck mal, der wirkt ja auch ein bisschen seltsam.
Rasieren sich doch die Bärte zu Kanten. Und wenn so jemand dann älter wird, dann muss der automatisch, weil er sein Leben lang seinen Bart kantig geschnitten hat, also akkurate Cuts an den Enden des Bartes, wird er das am Kopf auch so vollziehen wollen. Damit er straighte Linien hat.
Also ist mir den ganzen Tag heute über aufgestoßen. Die Frise, ich hab nur gedacht,
echt, ja?
Sag mal Junge, wie siehst du denn aus? Da hat er nur damit, um die Geheimratsecken zu kaschieren, da so einen komischen geraden Strich drin zu machen, der dann aber letztlich fast oben auf dem Scheitelpunkt vom Kopf sitzt.
Mir ist mal ein anderer aufgefallen, und zwar seine Muckibude. Der hat richtig gute Titten gehabt.
Ja?
Und ich glaube, der wird in späteren Folgen bestimmt noch tatkräftig zum Einsatz kommen.
Auf jeden Fall war er auch immer so eine gewisse Spannung, hat der ja auch ein bisschen mit reingebracht.
Ja, aber hat der, ist der
oder nicht irgendwie hat er zum
inneren, die inneren Dienst gegangen, weil der keine Gewalt aus
nee, der hat doch erzählt, der hat eine Auseinandersetzung, ist vor irgendeiner Diskothek oder so auf der Straße verprügelt worden und dann seitdem macht er Kampfsport und ist in den Dienst gegangen. Krav Maga stand auf seiner
Tasche. Aber warum ist er in den Innendienst gegangen?
Weil er keinen Bock mehr
Gewalt hatte.
Auf diese Actions.
Ja, deswegen könnte es sein, dass er vielleicht nichts macht in der Richtung.
Oh, dann kommt er, okay.
Aber er hat sich als sehr hilfsbereiter und sehr aufmerksamer und sehr engagierter Assistent
fand, ist, dass so geschildert wird, wie schwer er es hat als der Neue. Und so die anderen Kollegen ihn schneiden und er auch noch nicht so klarkommt mit dieser Art von Ballauf und Schenk.
Naja, aber gleichzeitig haben Ballauf und Schenk ihn voll versucht zu integrieren.
Haben sie schon, aber auch manchmal ihn angeschnauzt. Und dann und ich fand halt, also ich als Zuschauer habe mir gesagt, oh, der arme Neue.
Ja, und ich habe mir gedacht, wann wird er austicken und mal laut
werden. Ach so, nee. Okay. Ja, und also meine Idee ist halt, also ich finde das sehr geschickt gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube auch, dass es Absicht ist, dass man halt so auch ein bisschen, weil er ja jetzt auch für uns, für den Zuschauer, der Neue ist, dass man gleich so ein bisschen diese Rolle hat und ein bisschen die Sympathie weckt für den der Underdog, halt der Neue, dass der Zuschauer so über dieses Mitleid, das er da so, oder die Sympathie empfindet, ihn halt auch selber schneller als den Neuen akzeptiert.
Ja.
Weil sonst heißt ja immer, Mann, die Alte, warum ist denn die Blonde weg, ich will die Blonde zurück. Aber wenn man so ein bisschen mit dem mitleidet und so, dass man dann vielleicht dann auch schneller in Vertrauen fasst.
Hat ja auch eine schwierige Position, ne? Weil er da jemanden ersetzen muss, der doch schon ziemlich stark integriert war, scheinbar.
Diese Team. Die hatte so, glaube ich, auch ihren eigenen Fankreis.
Ja, sie hat beiden Kommissaren ihre Abtreibung gebeichtet als einzige Menschen.
Ja, die Abtreibung, davon weiß ich nicht.
Ja, aber ich meine jetzt auch beim Zuschauer.
Was nochmal?
Ja. Beim Zuschauer. Mir geht's ja mehr um den Zuschauer.
Ja, ja.
Weil ich glaube, dass das auch ein bisschen Berechnung ist oder absichtlich gemacht wurde, um den auch beim Zuschauer leichter.
Ja, schließlich besser ist der Zuschauer schon 30 Jahre mit diesem Vorspann vertraut und so wird er mit den Figuren auch vertraut sein und dann muss der halt einfühlsam eingearbeitet werden, der neue
Assistent. Das sind auch die langlebigsten, oder? Die, glaube ich, haben schon über 50 Fälle.
Ja,
oder so.
Deswegen bin ich sie leid. Deswegen bin ich ein bisschen gezwungen zum
Tatort. Das ist mir auch aufgefallen, der sieht inzwischen ziemlich hier der Bären, sieht ziemlich alt aus.
Ja, und er hat auch eine kleine Plauze. Ich hatte ihn mir schlanker in der Erinnerung.
Die Beete ja schön frisch.
Aber ja, ich habe letzte Woche oder vor 2 Wochen einen Fall gesehen mit Udo Kier. Der ist ein paar Jahre jünger, älter schon der Fall gewesen. Und jetzt ihn jetzt so zu sehen mit Brille und schon so, also war du hast noch schlanker etwas, im Gesicht und hatte mehr Farbe im Haaren und auch im Gesicht.
Also ich kann nicht so viel über die vergangenen Fälle sagen, aber ich habe auch wieder gelesen in der Süddeutschen Zeitung die Kritik, die hat gesagt, seit dem letzten Fall, wo die Assistentin, die Kriminalbeamtin da gestorben ist im Knast, haben sich angefangen, diese Ballauf und Schenk als vielkantige Charaktere herauszustellen. Während sie früher da so, der eine war mehr so Domian-artig und der andere hat dann immer rumgenörgelt. Und seit dem letzten Fall haben die ein ganz anderes Profil. Die zecken sich nicht mehr gegenseitig so viele an.
Das ist doch nur der Fall, der seit dem...
Auch schon bei dem letzten. Da war jetzt nicht so Domian und Anzeig-Style, sondern die haben sich schon richtig gut zusammengearbeitet. Und auch jetzt bei dem Fall muss ich sagen, die Persönlichkeit, die Figuren, die sie da gespielt haben, die waren sehr sympathische Wesen.
Ja, Schenk ist ein bisschen geerdeter mittlerweile, was?
Aber da scheint es irgendwie ein neues Profil zu geben, auch für die Wesen.
Also ich hatte auch das Gefühl...
Müssen sich ja alle am Schweiger messen jetzt noch.
Ja, wo war die Lagerhalle? Ich war sehr bitter enttäuscht.
Wo waren die ausländische Verbrechergang? Ja.
Wo war der Zirkus?
Und der Pädophile.
Wo war der Pädophile?
Der jonglierende Pädophile. Ja. Der die Arabe-Kinder verführt oder so. Und mit Drogen gemacht und selber in den Puff geschickt wird.
Aber mit den toten Kindern haben wir uns trotzdem wieder, glaube ich, eines sehr beliebten Sujets genähert. Ne? Also Kinder kommen ja oft vor. Ja. Aber war auch wieder und war Familiendrama.
Und da fand ich die Mutter sehr gut.
Ja, die hat super gespielt. Und war auch eine Süße. Fand die hübsch. Was ich schön fand, hat sich Zeit viel lassen für Atmosphäre und Stimmung. Die hat immer wieder Momente, die
ist ja auch ein schwieriges Thema gewesen.
Ja, aber der hat Momente, wo keine Handlung passiert ist, sondern zum Beispiel, das war ja teilweise schon wie in einer amerikanischen Serie vor Abspann, wo zum Beispiel alle zu Bett gegangen sind. Sie bei der Freundin einschläft, die Mutter, dann der Feuerwehrmann am Fenster eine Kippe raucht, Ben Becker in der Zelle sitzt. Das war wie so eine amerikanische Serie, die jetzt gleich Abspann kommt und dazu Musik.
Und ja, die Musik, ne?
Das fand ich sehr schön, hat sich Zeit genommen, der Film, für formelle Sachen. Nicht mal den Inhalt vorantreiben, sondern auch mal Ruhe reinbringen.
Ja, das ist auch auf dem Tatortfans.de oder wie die Seite heißt.
Da haben sie auch viel über die Musik.
Ja, alle fast 50% der Kommentare haben sich sehr, Kommentatoren haben sich sehr wohlwollend über die Stimmung geäußert, die dieser Tatort erzeugt hat, vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Musik. Also da wurden richtig dann, wie hieß dieser Titel da, dann wurden da diese Titel wurden erwähnt und die haben ja auch wirklich eine ganz schöne Rolle eingenommen. Die haben krass zur Atmosphäre beigetragen. Ne? Ja. Da lief teilweise Musik und ist nichts passiert und war aber auch bei diesem bedrückenden Thema, glaube ich, ganz gut gewesen.
Ja. Ich finde ja bei
jedes Tatort-Thema ist eigentlich bedrückend. Ob es ein Kindesmissbrauch ist
Kinder verbrannt ist schon ein bisschen heftig. Okay. Heftiger als so Leute, die aufeinander losgehen, weil sie in der Gang sind.
Ja,
oder
gut.
Aber gerade für den Kölner Tatort fand ich den jetzt auch düsterer und so ein bisschen melancholischer als sonst.
Ich habe ihm auch ein bisschen teilweise so ein Skandinavistik unterstellt.
Ich finde die ja... Achso.
Hätten sie statt Braunsepia ein bisschen mehr Blau drin getan, dann hätte ich vielleicht dem...
Aber es war ja schon auch ein bisschen bläulicher als sonst. Also, ich weiß nicht, ich finde die Kölner sind immer sehr, relativ gemächlich so. Die haben keine besonders auffallenden Kameraschwenks oder Kameraeinstellungen. Und auch durch diese beiden Typen, die ja auch eher beide recht warmherzig sind. Ja. Auch wenn der andere immer viel rumstenkert, ist der ja eigentlich auch ein ganz netter, rechtschaffender Kerl. Und da ist immer so eine Warmherzigkeit in der Serie. Und die war halt dieser Folge auch da, aber halt so ein bisschen getrübter durch dieses... Bisschen so
trübe Thema, durch das traurige Thema.
Bisschen düstere Stimmung und so. Und halt auch diese Winteratmosphäre wurde ja auch ein bisschen eingefangen.
Ja, stimmt.
Aber trotzdem war der immer noch sehr nett und nicht, war halt nicht nur gefühlskalt.
Ja. Und angeblich so beruht die Geschichte auf einer wahren Begebenheit.
Stimmt, das wollte ich nochmal nachrecherchieren.
Oh ja, wisst ihr auch nicht, ich hatte das auch nur in den Kommentaren gelesen bei Tatort-Fans. Woanders jetzt nicht, aber kann da sein, also ist ja vorstellbar. Aber.
Ja. Ich fand auch noch, unabhängig von der Musik, auch irgendwie die Bildgestaltung sehr, sehr kino-esque.
Ja.
Also ich hab nicht das Gefühl gehabt, ich gucke jetzt so einen TV-Tatort, der so danach riecht, nach Schreibtisch und Büro, sondern der war.
Pappwände, ja.
Das war schön visuell gut. Obwohl dann keine Stative oder so, war immer schön eine Wackelkamera. Also das haben die, ich unterstelle den jetzt, ich bin jetzt auch kein Filmexperte, aber da war nicht viel mit Stativ und Steadicam.
Das kann sein.
Da wurde einfach drauf losgefilmt.
Aber ist mir nicht aufgefallen, negativ.
Das macht es ja auch, positiv, vielleicht auch im Sinne vom Dokumentarischen, wenn die Kamera immer wackelt. So.
Ja. Wie gesagt, den hat ja der Kameramann war ja dieser Holly Fink, der auch Mogadischu gemacht hat. Mogadischu ist ja auch ein reiner Wackel.
Oh, Mogadischu,
Kamera. Das ist ein Mogadischu.
Das ist ein Fernsehen, wo Micha mitgespielt hat.
Ach so? Da habe ich Statist gemacht und Setrunner war ich da. Und das ist halt über diese Landshut, diese Flugzeugentführung in den 70ern, wo die GSG 9 dann eingegriffen hat.
So. Mit wem als Kommandeur?
Wie heißt er? Herbert Wegener, glaube ich. Nee, so heißt der Kommandeur.
Knaup.
Herbert Knaup, glaube ich, heißt der Schauspieler, ne?
Super, ich mag den.
Und hast du da ein Bild vor Augen von dem Kameramann?
Ja, war so ein blonder, bärtiger, war damals Ende 30, schätze ich mal. Mit
also Props an den Kameramann an dieser Stelle.
Und Propsjunge.
Ich bilde mir ein, dass der halt generell, also der Film war ja komplett auch aus der Hand gedreht. Mhm. Und dass der da generell da so ein bisschen eine Schwäche für hat und das ganz gut kann.
Aber was also sich Wackelkamera.
Nee, aber halt dieses. Aus der Hand zumindest.
Was haben wir geguckt? End of Watch?
End of Watch.
Hieß der so?
Ja, der Polizeifilm.
So, das ist ja auch so ein Wackelkamera. Der war ja natürlich vorsätzlich so, aber diese Kameratechnik macht es halt irgendwie näher dran und dokumentarischer und deswegen authentischer vielleicht.
Ich habe noch was, Lokalkolorit. Beim letzten Mal war ja der Leipziger Tatort gewesen, da hatten wir den sechselnden Toyboy gehabt. Dieses Mal haben wir keinen gehabt, der dann da irgendwie noch auf Kölsch hier die Beweise aufnimmt. Hier, wir haben da hier Dackel gefunden. Irgendwas. War aber vielleicht auch ganz gut gewesen, oder? Also bei so einem ernsten Thema, dass da nicht irgendwie einer rinkommt
ja,
und da mit seiner.
Warum haben die nicht Tom Gerhardt als Assistenten neu genommen?
gierig, ich gucke gleich. Genau. Hat aber. Also
stimmt,
hat
der Brandstifter war ja ein Hausmeister, ne? Hätte Hausmeister Krause.
Und Feuerwehrmann.
Ja.
Aber Kölsch kam da nicht durch, oder? Jetzt?
Nee, gar nicht. Nee. Ja, so richtig vermisse ich es. Habe ich da jetzt auch nicht vermisst. Ich finde es halt schön, wenn es mal passiert, weil ich ja da schon ein bisschen Wert drauf lege. Gerade weil ich mir denke, wenn es schon heißt, wir sind in Köln, dann könnte halt auch ein bisschen mehr rauskommen, außer die Currywurstbude. Kam die Currywurstbude überhaupt vor?
Nee,
diesmal ja nicht
ich war
mal,
aber
ne?
Froh. Ich war
genau.
Dankbar.
Ja.
Wobei die ja auch, wenn der so ein schwierig ist, weil das die ja irgendwie die eigentlich auf der falschen Seite des Flusses ist, so damit man den Dom sehen kann.
Okay.
Also die fahren anscheinend dann immer aus der Stadt raus über die Brücke dort, oder?
Also aber genau das mit der Bude hat die SZ auch erwähnt, so also hieß auch der die abschließende Kommentar, ein Tatort ohne Wurst und Trost.
Ja.
Also das fanden das auch, haben das als positive Hervorhebung, dass diesmal nicht die Würstchen
wieder. Ja, das ist wie so ein Gag, der abgelutscht ist. Das ist wie wenn Otto wieder mal sein Echo macht. Also irgendwann ist man die Currywurstbude leid.
Ja.
Also ich war ganz dankbar drum.
Ja.
Und Dietmar Bär ist ja auch ein Autofan in dieser Serie. Achso, so heißt der Kommissar Dietmar Bär, oder?
Ja.
Nee, so heißt der
Schenk.
Schenk.
Ja. Oder
Schenk ist ja so ein Autonah und wurde überhaupt ja nicht. Der kommt doch mal mit seinen alten Ultras.
Ja, ist er auch rum mit rumgefahren.
Wurde auch völlig zur Seite getan. Das sind alle so Spirenzchen, die.
Aber er fährt mit dem Ding.
Ja, aber das sind Spirenzchen, die jetzt nicht irgendwie.
Vorher rumwohnen, um den Charakter zu betonen oder so, ja. Ja, da haben sie sich wirklich ganz angenehm.
Ja, aber ich weiß, ist das sonst immer der Fall gewesen? In jeder Folge?
Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich gucke die ungerne wegen der Currywurstbude.
Achso, ja. Aber nun war ja zweimal nicht Currywurst.
Das sind
ja
nicht die einzigen, die ich wirklich gerne gucke. Ich
habe geguckt, weil meine Eltern die auch immer bevorzugt haben.
Die Kölner.
Ja. Und irgendwie hatte ich dann, als ich eigenständige Person wurde, mich nicht mehr für den Tatort mit Ballauf und Schenk interessiert. Und
Und bei mir sind es halt die einzigen, die ich mag, eigentlich. Okay. Außer noch vielleicht der Bremerin.
Und die Bayern?
Du?
Als Bayern?
Konstanz? Ich gucke das ja eigentlich nie.
Achso, du bist ja jetzt Traum geguckt.
Meine Nummer ein paar wenige habe ich geguckt, München, und die fand ich meistens.
Meine Nummer 1,
wobei die auch nett sind.
Mein Lieblingstatort ist ein bayerischer. Also ich habe ja auch. Man guckt ja immer, was man geil findet. Von den Bayern gelesen. Aber
Servus.
Ja. Und ich fand auch schön, der Feuerwehrmann aka Hausmeister, war das derselbe, ja, oder?
Oder ja, der Feuerteufel war der Hausmeister.
Nee, und der Feuerwehrmann, ganz zu Beginn war ja ein Feuerwehrmann einer der Verdächtigen, und ich glaube, das war dann der Hausmeister. Achso. Naja, also es gab ja am Anfang drei Verdächtige. Ich habe einen Augenzeugen, der schon mal, ein Schaulustiger, der schon mal Augenzeuge beim anderen Brand war.
Ja.
Und dann gab es den Feuerwehrmann, der zu Beginn mit Ballauf einen interessanten Blickkontakt hatte.
Ja, das war nämlich der Hausmeister, oder?
Doch, also einer von den beiden war es aber.
Stimmt, ja.
Und der Feuerwehrmann hat mit Ballauf an dem Brandort halt so einen Augenkontakt gehabt, was Ballauf darauf gebracht hat. Der Feuerwehrmann war auch schon bei einem der anderen Brände dabei, hat ihn in den Kreis der Verdächtigen gebracht.
Ich habe in diesem Blickkontakt nur gesehen, der kommt da gerade raus aus dem Haus.
Okay.
Da ist was Schlimmes passiert, und jetzt sehen wir doch gleich. Wir haben ja richtig da verkohlten Leichenteile.
Aber der Feuerwehrmann war der Hausmeister.
Sicher?
Ja. Doch, ich habe das dann nochmal.
Hast du nochmal nachgeguckt?
Ich habe nicht zurückgespult, aber ich habe mich geistig darauf konzentriert und mich darauf besonnen. Okay. Vertrau mir. Wir können ja dann einen Faktencheck machen. Vielleicht habe ich Unrecht, dann werde ich mich in der nächsten Folge entschuldigen bei dir.
Gut.
Weil wenn wir jetzt bei den Verdächtigen sind und den Tätern, könnt ihr euch noch erinnern, wann ihr euch gedacht habt, dass es, oder wann war euch klar, dass die Mutter es sein muss? Oder wann war euer persönlicher Verdacht?
Erst die ab Mutter der Pillen ist? Im Mantel. Ab der Pillen in ihrer Tasche. Erst zum Schluss.
Genau, erst als die angebrochene Pillenpackung rauskam, musste man das schon ernsthaft in Betracht ziehen, dass es doch sie gewesen ist.
Das Problem ist, dass ich mir die Frage hatte, ja, das aber jetzt schon gar nicht mehr erinnern kann. Ich weiß, dass ich es mir ziemlich früh gedacht habe, dass sie es am Ende sein wird. Aber zwischendrin kam noch mal was, wo ich mir gedacht habe, wahrscheinlich doch nicht.
Ja.
Vielleicht, dass das mit den Tabletten aufkam. Mhm. Also als sie bei ihr, als ich bei der Frau die Tabletten gefunden habe, da habe ich, glaube ich, dann kurz gedacht, vielleicht ist es die. Das ist auch ein cleverer. Aber irgendwie habe ich mir ziemlich schnell, ich habe mir halt immer so gedacht, okay, als sie aus dem Auto rausspringen wollte.
Ach so, ja. Angst vor der Begegnung hatte. Und
da habe ich mir dann gedacht, muss ja fast die sein.
Ich wollte noch was zum Feuerwehrmann sagen. Beim ersten Verhör habe ich in den ersten 20 Sekunden gedacht, schlechter Schauspieler. Aber nee, das war einfach, dann hat er mich überzeugt, das war einfach den plumpen Idioten, den er gespielt hat. Er war vielleicht, ich weiß nicht, ob für mich kam der Eindruck auf, dass er nicht der Beste ist, schauspielerisch, aber irgendwie hat er dann doch meine Punkte bekommen.
Das ist ähnlich wie beim letzten Mal mit diesem Flirt-Coach, der auch so übertrieben mit dem Approach und so.
Ja.
Da habe ich mir halt gedacht, der spielt halt, also der ist vielleicht nicht ganz rund, und vor allem spielt dem seine Rolle eine Rolle.
Ja, ja.
Also so, wirkt auch ein bisschen albern, aber ist dann...
Okay.
Ja, aber auf jeden Fall war die Figur von der Mutter den ganzen Tatort über ein bisschen unklar. Ne? Wir wussten, wir hatten so irgendwie die Ahnung, dass auch ihr Ehemann ja schon seit 2 Jahren arbeitslos war und die Mutter selber es auch wusste, aber mit ihm zusammen oder ihm befohlen hat, das geheim zu halten, um den hohen Lebensstandard, den sie da haben, aufrechtzuerhalten. Dass sie diese Rolle dann auch so gespielt hat, ja, mein Mann, der kommt gleich wieder, oder und stellt sich heraus, nee, der ist schon seit 2 Jahren weg, da musste man auch schon ein bisschen zweifeln, was mit der Frau eigentlich los ist. Was ist da jetzt in den 2 Jahren eigentlich, was ist da passiert so?
Ja. Die Rolle der Mutter war ja der Figur der Mutter auch unklar.
Ja, stimmt, durch ihre Amnesie, die sich ja teilweise scheinbar über 2 Jahre erstreckte, war das auch unklar, ja.
Die hat halt alles Unangenehme verdrängt aus den Jahren und aus dieser Nacht vor allem, ne? Aber ich fand es schon ein bisschen komisch, also so gut ich den bis dahin fand, dass das dann auf einmal so zack kommt, auf einmal. Sie sieht den Typen, auf einmal ist die Erinnerung da und sie plaudert dann einfach mal so relativ gelassen raus, wie das... Also sie hat das schon sehr gefasst dann wiedergegeben. Das hat sich für mich nicht erschlossen.
Ja. Okay.
Das fand ich alles ein bisschen zu nüchtern, ein bisschen und so plötzlich, dass auf einmal alles da ist.
Mir klang das eher so wie, jetzt stehe ich ihm, dem ich eigentlich die Schuld an allem gebe, gegenüber, jetzt kann ich ihm endlich ins Gesicht sagen, was hier eigentlich passiert ist.
Also hat sie schon länger gewusst wieder, dass sie die Mörderin ist. Das kam ja, nicht da erst nämlich, auf die Erinnerung.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, ich sagen. Vielleicht schon da, als sie aus dem Auto springen
ja,
wollte.
Ich sagen,
ja, genau, ja. Das ist typisch ob der Überinterpretation des Zuschauers überlassen, aber das Autospringen ist für mich als Zuschauer so ein Indiz gewesen, sie ist jetzt
da war sie
ihrer Schuld sich bewusst.
Ja. Da war sie wieder angekommen.
Ben Becker.
Ja, Ben Becker.
Fand ich angenehm zurückhaltend. Ich dachte in dem Moment, wo ich gelesen habe, Ben Becker, dachte ich mir, scheiße, weil er ist ja so eine unangenehme, arrogante und so eine aufgeblasene Sau eigentlich so. Also der nimmt ja so viel Raum ein und der war natürlich ein Schnösel. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der was anderes spielen kann.
Nein, aber zu seinem Glück hat er ja eigentlich erst noch wirklich angefangen zu schauspielern ab dem letzten Viertel oder sowas. Ne?
Ja, ich wollte ja
auch sagen, war er ja nur als Foto und als Name
präsent. Stimmt, dass er gar nicht.
Angenehm zurückhaltend ist er deswegen auch vielleicht für dich gewesen, weil er nur einen Drehtag hatte oder so.
Weil er nicht so viel vorkam. Aber auch da war er immer relativ. Ja, aufgrund dadurch, also er wirkte dann nicht ganz so unangenehm, weil er eben natürlich auch so ein bisschen also
diese Film-
fertig war,
der arme Kerl.
Ich
kenne ihn ja auch nur aus Gossip und ja,
ich wusste ja nicht. Ich kenne auch nicht so viel von ihm, aber ich kenne ihn eben aus so Interviews oder so und ich finde also ihn so unangenehm, wenn immer ich den so ein bisschen sehe, schon so, oh nee. Ja. Aber da ging es dann, weil er einfach so am Boden zerstört war und das hat man ihm abgenommen und dann hat er nicht so.
Ja, weil er auch schon so ein Geier-Face hat irgendwie, so.
Eine Freundin von mir, hat die wollte mal
die Rolle gepasst hat.
Ja? Sie hat abgelehnt.
Und dann?
Na, das war die Geschichte.
Also. Und dann ist er zum Tatort hier.
jedenfalls, ja, ist schon älter geworden, auch der Herr, war. Das ist ja auch die
schöne also
AD. Die Hollywood-Kamera macht ja einige deutlich. Also Ballauf und Schenk fand ich älter. Und na, wenn man irgendwann auf diesen Trichter kommt, die im Gesicht zu analysieren, dann sieht man auf immer alle Falten. Vielleicht hast du das jetzt nicht gemacht, wa?
Nee, weil ich die alle nicht so, also auch hier den, wie hieß er nochmal, hier jetzt der Vater?
Der Ballauf, ach nee, der Vater, Ben Becker.
Ben Becker, weil ich den noch nie irgendwo habe Schauspielern sehen. Also ich kenne seinen Namen außer Gala, wenn ich mal beim Zahnarzt bin. Aber ansonsten war mir jetzt nicht bewusst, wie der ist, aber der hat schon immer so einen krassen Eindruck gemacht, alleine schon auch, wie er aussieht. Und ich fand das dann auch schon, habt das auch sehr aufmerksam beobachtet, als sie das Verhör hatten, wo nur Ballauf, Schenk und er da in dem Verhörzimmer saßen. Mhm. Und die Sprechanteile da und wie, also das hat mir schon ganz schön beeindruckt. Also der Ben Becker auch, wie er das gemacht hat, die BN-Kommissare dann, haben sie sich als Schauspieler nicht irgendwie ausgestochen, da hat irgendwie keiner overacted, ja, sondern das war ja ganz.
Also, authentisch.
Ja, sehr authentisch und gute Theater.
Ich fand witzig, Ben Becker als Schauspieler ist ja dafür bekannt für seine Eskapaden und alkoholisierenden Ausschreitungen und dergleichen. Und dann musste ich doch lachen, als es hieß, als er sagte, wie seine Flucht von seiner Frau vonstatten ging. Und dann hat er gesagt, na, ich bin in Neuseeland aufgewacht und ich weiß nicht, wie ich dahin gekommen bin. Das war eigentlich die Erklärung, wie er seine neue Freundin kennengelernt hat. Fand ich so witzig und einfach, das hat für mich alles erklärt. Das hat vielleicht doch durch die Tatsache, dass Ben Becker die Figur gespielt hat, für mich auch keine Fragen gestellt, sondern ich hab dem das abgekauft. Mhm. Ja, da hat er mehrere Weiber gehabt, wa? Wenn er nicht so eine Affäre mit der, ist es eigentlich, ist es jetzt, war das, ist es aufgelöst worden? Ist da was gewesen zwischen der Babysitterin und ihm oder was?
Ich glaube das doch nicht.
Ach so. Nee, doch nicht, ne?
Nee, man, das wird die ganze Leute, läuft ja der Verdacht, aber sie sagt doch dann irgendwie sowas, ja, das ist nur, man weiß dann auch nicht, ob sie nur raus, sich da nur rauslügt, aber irgendwie sagt sie doch dann, nee, der hätte nie seine Frau betrogen oder irgendwie sowas sagt sie doch dann.
Und
dann
ist es eigentlich. Und was wollte er bei, genau, und dann fragt der Ermittler, einer von denen, und was wollte er dann bei ihnen zu ihr? Genau, das war der. Dann haben wir das Thema Essen, okay. Und dann war das eigentlich alles. Wie sagt man, ein roter Hering? Toter Hering?
Was?
Na, hier die falsche Fährte?
Ja, ein Red Herring? Der die falsche Fährte so ein bisschen.
Genau, der rote Hering war ja dann die Tatsache, dass sie den Kindsvater von der Babysitterin im Schwimmbad befragen. Hat er überhaupt.
Und er schon vorher so sagt, wie alt ist denn das Kind? 2 Jahre. Und wie lange sprechen sie sich nicht mehr? 2 Jahre.
Ja,
und
das ist ja der rote Hering gewesen, weil das hat er ja nicht
so ein bisschen,
zielführend gebracht. Naja, war doch viel. I like it.
Hast du auch diesen Kommentar gelesen? Du hast ja Kommentare gelesen bei Tatort, Fundus oder Fans. Mhm. Mit eine Frau hat sich darüber beschwert, dass die, warum jetzt die Mutter die Mörderin ist.
Ach so.
Wegen Gender. Weil, so. Wie kann es sein, die Frau
dass die so ein Frauenbild vermitteln.
So ein, das wäre so ein sexistisches Frauenbild, weil quasi die Frau jetzt, nur weil sie verlassen wird und dann angeblich mit den Kindern nicht mehr klarkommt, dann die Kinder umbringt und so, als ob Frauen so schwach wären und Frauen sind nicht schwach. Und der Mann war ja eigentlich viel schwächer, Ben Becker quasi, also seine Rolle. Und der hätte der Mörder sein müssen, was ja eigentlich total... Ja, ich weiß gar nicht, warum ich das erwähne, was ja eigentlich totaler Quatsch ist.
Ja, ich habe den Kommentar auch gelesen.
Ich kann das ja schon verstehen, aber ich meine... Ich halte entweder das gerade vor allem, wenn es ein tatsächlich anscheinend realistischer Fall ist. Frauen sind ja auch nicht alle stark. Also es ist...
es kann ein Mörder ein Mann sein oder eine Frau. Und wenn jetzt eine Frau ein Mörder ist, müssen wir nicht gleich die Genderkeule auspacken.
Naja, aber das sind halt immer die Sachen, genauso wie sich...
Das ist jetzt der Kommentatoren vorwerfen.
Ja, ja, eben.
Ja, genau. Dass die Mörderin ja immerhin auch eine Frau gewesen ist.
Ja, und weiß ich nicht. Ja, ich glaube, das war auch ein bisschen komisch. Aber es gibt immer so jemanden, der dann irgendwie eine Minderheit quasi diffamiert sieht. Oder eine Frauen sind ja dann nicht wirklich eine Minderheit.
Es gibt auch irgendwie so ein Buch, Frauen töten anders. Und da sind so...
Gift.
Fälle aus der Kriminalgeschichte, wo Frauen getötet haben, und Männer töten halt oft mit brachialer Gewalt, und dass Frauen das oft anders tun. Und das hat sie ja in diesem Tatort auch gemacht. Sie hätte es ja niemals übers Herz bringen können, wahrscheinlich ihre Kinder irgendwie brachial zu erschießen oder so, sondern sie hat sie in Schlaf geschickt. Und
das war ja auch keine, also das war ja wirklich so, also im Affekt mehr oder weniger. Die hat es ja nicht lange geplant, glaube ich, sondern die hat halt diese Karte gelesen und dann ist sie
ja
alles so.
Ja, hat ja auch keiner den Gender-Vorwurf gemacht bei dem Saw-Tatort, der vor irgendwie 2 Monaten lief. Wo eine Frau so eine Gerätschaft den Mordopfern an den Kopf getan hat, wo die Zähne aufgerissen werden und so. Und dann der Kommissar sich verliebt in sie und dann am Ende auch in so einer Saw-Klammer steckt. Das war dann kein Gift. Aber sie wurde fast, aber es ist ein anderer Tatort und der war.
Wurde also Sorder erwähnt?
Nee, aber nee, im außerhalb in den Medien, ja.
Also aber.
Der Vergleich im Film nicht, nee.
Also klar, wäre vielleicht interessant gewesen, wenn die Frau die Bitch gewesen wäre und sich verpisst hätte und wenn Becker da geblieben wäre und die Kinder um
ihn herum. Ja, das wäre teurer geworden, weil wenn Beckers Drehtage sich erhöht hätte. Ja. Boah, ich unterstelle ihm jetzt, dass er ein bisschen mehr kostet.
Aber so fand ich es eigentlich ganz schlüssig und noch eine runde Sache. Alleine, weil die Schauspielerin einfach so gut diese bedrückende Stimmung da nachgespielt hat.
Genau. Susanne Wolf übrigens, die unter anderem auch mitgespielt hat in 3 Musketiere von 2011.
Ach, mit
ganz, ganz schrecklich sein muss. Nee, deutsche Verfilmung ist
aber
das.
Wie,
und Das Fremde in dir ist, glaube ich, auch so... Okay. Ruhigeres Drama auch. Ich glaube, eine Frau, die...
Das klingt ja fast wie der Tatort.
Ich weiß es nicht, ich glaube, die kriegt halt ein Kind und akzeptiert das Kind dann nicht. Oder so. Okay. Irgendwie so ist das ein Drama.
Okay. Und was ich so eine kleine Wissensfrage inhaltlicher Art habe ich... warte mal, waren die? Jetzt habe ich sie wieder vergessen. Habe ich vergessen. Tut mir leid. Ja.
Ich hatte auch was vergessen, und zwar hat mich die Musik an irgendwas erinnert, an irgendein anderes Soundtrack von irgendeinem anderen Film, aber fällt mir auch nicht mehr ein. Ja. Ich glaube. Eine letzte Frage noch habe ich, glaube ich, die abschließende Frage sozusagen. Mein Kölsch ist auch bald alle. Und zwar habe ich mich gefragt, bei diesen Verhören, weil sie dem doch dann auch erstmal eine Zigarette anbieten, und dann nickt er dem einen Polizisten
welche zu
und
Marke?
Der geht raus. Ich frage mich, haben die da draußen einen extra Raum, wo sie immer Zigaretten irgendwie auf Lager haben für die Verdächtigen?
Ja, kann ich mir vorstellen.
Oder wo kriegen die her? Ja, wisst ihr so?
Ja, aber das
ist haben die da so ein Ding, dann holen sie einen Kaffee, falls er will, ein Wasser und dann eine Schichtel, so einzelne, so ein Becher einzelne Zigaretten.
Ja,
und
dann noch Kokain, noch eine Packung,
genau,
ein bisschen Weed, ein bisschen Hero.
Ja, weil genau das
hat ich mir schon gefragt. Schon 12 Stunden, bisschen
warum müde, darf der jetzt da drinnen rauchen? Der Stank bleibt ja da und danach kommt ein Nichtraucher, verdächtigt er da drin.
Scheuer, ja, also nee, ich als Ermittler.
Eigentlich ist es eine öffentliche Einrichtung und da darfst du da drinnen
nicht rauchen. Wenn ich als Ermittler jetzt darauf aus bin, den Fall zu lösen, dann ist es mir doch scheiße.
Da geht es... Aber wir werden das mal recherchieren, das notiere ich mich mal.
Okay. Rauchverbot.
Rauchverbot im Verhörraum.
Okay. Ja, aber das habe ich mir auch gefragt, ob das nicht eigentlich verboten ist, aber vielleicht steigt man dann aufgrund der Brisanz da über das Verbot hinweg und lässt den da eines mökern.
Ja, wahrscheinlich, aber ich finde es so witzig, dass die anscheinend die Bürsten, die dann ja auf Lager haben.
Wenn ich er wäre, hätte ich auch eine Zigarette gebraucht.
Ja, du sowieso.
Warte mal.
Zigarette und.
Ja. Was ich mich auch gefragt habe, warum wird da gebaut in den Kommissariat? Das war mir nicht ganz klar, aber ist halt einfach so, wa? Manchmal wird halt gebaut vielleicht. Ja.
War das vielleicht ein Notwendig?
Und warum war am Ende des Tatorts im Abspann, wir danken dem Bauamt Düsseldorf?
Na, vielleicht war das eine echte Baustelle.
Weil es eine wirkliche Baustelle war, ja, kann sein. Und, ja, das wurde auch erwähnt hier auf dem Tatort-Fans, ne? Der Tatort wurde gedreht, März 2013 oder so, in Köln, Düsseldorf und noch irgendwo. Dorf oder was weiß ich. Na, dann passt es ja vielleicht.
Gab es Bronzenmomente? Ja, ich habe keinen gesehen.
Ich wüsste jetzt auch keinen.
Nee. Nee,
war zu einfühlsam.
Als ja, das erstaunlich, ne? Dass keiner ist jetzt mal so richtig ausgerastet und hat dann mit der Faust auf den
Tisch. Naja, Ben Becker hat so Anti-Bronzen-Momente.
Ja. Achso, ja, stimmt, wir haben ihn gesehen. Wir haben ihn gesehen, wie er da im Jobcenter.
Ich möchte bitte, auch wenn Charles Bronson verstorben ist, möchte ich bitte mich entschuldigen bei dem Herrn, dass ich jetzt Ben Beckers Ausfälle in Sachen Ehemann, der seine Frau verprügelt, vergleiche mit Charles Bronson. Ich nehme dies zurück.
Ja, aber da hat er ein paar Aussticker gehabt, aber auch nur auf der Kamera.
Ja.
Die Brisanz und diese emotionale Sensibilität, die der Fall benötigt hat, hätte kein Bronson mehr zugelassen.
Ja, nee, hätte er nicht.
Ballauf hätte vielleicht den Psychologen mal eine ballern können.
Wir hatten diesmal aber wieder eine Ermittlungswand, ne? Mit irgendwie da ein paar Bilder drauf geklebt oder so. Das hatten wir wieder. Hätte nicht
und so
sein
ein Filmchen, müssen. Das im Hintergrund lief, wo sie analysiert haben.
Ja.
Das ist ja auch jetzt was Neues, dass dieses Team zusammen, aber das habe ich vorher auch nie gesehen, dass die zusammensitzen und sich beraten.
Ja. Das war ja auch beim Nick Chiller, wa? Da war das ja auch.
Ja, die ganzen letzten Tatorte war immer die Wand gewesen mit der falschen. Ja, bei den Banden ist das natürlich sinnvoll.
Aber der Monitor, wo die Verdächtigen am Anfang aufgeführt wurden, das fand ich ganz praktisch für mich als Zuschauer, ich habe dabei Wäsche aufgehangen. Und noch mir ein Sandwich gemacht. Alle live dabei, deswegen war ich manchmal ein bisschen abwesend in Sachen Visualität. Also ich habe manchmal nur die Leute reden gehört und habe aber auf den Wäscheständer geguckt. Ja. Es gab keine Bronzenmomente, aber es war ein nicer Tatort.
Ja, würde ich auch sagen. Sehr nice.
Der hat sich schön Ruhe gelassen.
Ja.
Ist nicht so hektisch durch die Story geprescht.
Erstaunlicherweise kein Overacting bei die ganze Brisanz, dank der guten Schauspieler, wa?
Und auch das Ende war, also das habe ich geglaubt, das ist ein bisschen abgeschaut worden, auch von amerikanischen Serien. Also für mich hat das danach gerochen, vielleicht unterstelle ich dem jetzt auch Ideendiebstahl, aber dieses, was ich vorhin beschrieben habe, mit den wo alle zu Bett gehen und das in Musik ertönt und der nächste Tag.
Ja.
Und das war für mich so wie so eine amerikanische Serie, die jetzt hier den Abspann bringt und dann so ausklingen lässt, wie bei Mad Men oder so, wo zum Schluss noch eine Musik kommt und jeder seinen Alltag weiter vollzieht. Ja. Und das fand ich schön und dann war ich auch wieder ein bisschen sentimental, weil der Tatort immer 90 Minuten geht und dann muss die Geschichte erzählt worden sein.
Ja, einzige Sache, die mich gestört hat, war die Frise von dem Assistenten. Das Ding überhaupt nicht. Jedes Mal, wenn ich den gesehen habe, habe ich den nur auf seinen Kopf geglotzt, mit der da für eine beschissene
Frise. Okay, ich gebe jetzt eine Wette ab. Ich spendiere die Runde Bier beim nächsten Köln-Tatort.
Wieso beim nächsten Köln-Tatort?
Weil ich...
Dass er eine andere Frise
meine
haben
Wette,
wird.
Nee, pass auf, meine Wette ist die, dass er einen Fausthieb ausführen wird. Der Assistent.
Wegen seinem Kampfsportgeschick.
Und weil er Muckis hat und weil er ein Fighter sein könnte. Und weil er schlechte Erfahrungen hat mit Fights und dann sich nochmal aufrappelt und will ihn dagegenhalten.
Da halte ich dagegen.
Okay. Ja, so ein Saubermann, wie er bis jetzt ist, ja.
Okay, dann du die Bierrunde.
Ich habe auch beim jetzigen Tatort ein bisschen drauf gewartet, dass der da irgendwie eine Verfehlung macht, dass er sich entweder zu doll einschleimt oder dass er von irgendjemandem wirklich mal so richtig angewandt wird.
Einfach mal auf den Topf oder mal so
ein Ding. Ja,
kommt vielleicht noch. Muss ja auch nicht, hat auch vielleicht...
Ich dachte ja, als der Schatz sagt zu ihm, Schatz ohne I, dass er dann austickt, aber er hat sich zusammengenommen und
hat nur geguckt,
nach unten. Er wusste ja auch, das ist auch eine normale, richtige Strategie, die man da auch an den Tag legt, weil dann die anderen Mitleid haben, was ja dann auch passiert ist.
Ja, er hat sich ja mit den anderen einen Augenkontakt gehabt in dem Moment und sich versichert der Unterstützung durch die anderen. Und
aber ich finde es auch lustig, wie viel Bestandteil dieser Assistent bei uns in unserem Podcast hier hat. Ist lustig, also so eine Nebenfigur ist schon geil.
der Assistent hat meiner Meinung nach auch wieder die Punchline des Tatorts, dieses Tatorts herausgehauen. Ihre Jacke riecht.
Ah ja, die war gut, ja.
Ihre Jacke
aber riecht. Aber können Sie mir eine Jacke geben vorher, oder was?
Ja, irgendwie so. Wieso? Ihre Jacke riecht.
Wobei ich ja schön fand, als sie beschlossen haben, so, ja, die beiden sind die Mörder und so, und wir brauchen Geständnis. Also, was haben sie gesagt? Bringen wir die beiden zusammen. Fand ich irgendwie gut. Ich weiß nicht, warum.
Ja, der war gut.
Aber ich glaube auch, weil es so ein Move ist, auch die beiden dann zusammenzukommen zu lassen, damit Tatverdächtige, damit die sich dann verraten. Damit es kommt recht oft vor und ich glaube, der Satz kommt auch so oft vor. Dadurch war der so.
Ja, so ein Satz.
Ah, natürlich.
So ein Satz, der eigentlich in so einem schlechten 80er-Jahre-Actionfilm danach einen Paukenschlag.
Also, bringen wir die beiden zusammen.
Auf der Tonspur.
Wobei ich den Move ganz cool fand, die dann in diesem Kinderzimmer auseinandertreffen zu lassen.
Das war auch wieder Judith Planting, um mal Fachbegriffen um sich zu schmeißen, weil die Frau ja vorher in diesem Kinderzimmer
war. Kinderzimmer wurde schon eingeführt, auf jeden Fall. Wir wussten alle, wie brisant
das ist. Darum hat man sich das dann nicht mehr, dann konnte man es so unterschwellig, war das so subtil drin. Musste man das nicht mehr groß erklären. Das war ganz cool. So. Genau.
Okay.
So viel dazu. Wir werden beobachten, ob er seine Frisur ändert. Vielleicht schreiben wir auch noch ein paar Briefe an den WDR.
Nee, kann man nicht den
damit sie nicht nur noch von aufgebrachten Feministinnen Briefe kriegen, sondern auch von,
kannst du auch
dem Horst.
Du kannst doch aber Patrick Abutzen vielleicht direkt anschreiben.
Vielleicht schreiben wir ihm selber, was ist
ob
mit dieser Frisur.
Ob es echt seine Frisur ist oder für den Tatort.
Das werden wir einfach
Mitte
mal googeln. Wir werden das googeln und das nächste Mal erfährt der geneigte Zuhörer mehr.
Okay.
Du machst das. Irgendwann, ich mach das.
Wir haben auf jeden Fall die wichtigsten Themen drin. Die Frise von den Typen, Rauchverbot im Verhörraum. Und,
und was wir vielleicht auch noch recherchieren, das Rauchverbot und wo haben die diese Zigaretten her, die sie da immer holen für die
Ich habe mich gefragt, welche Marke wird er rauchen? Das war in meinem Kopf.
Und dass sie das auch noch
schmeckt doch nicht jede Zigarette jedem.
Das kommt drauf an. Ich glaube, wenn sie wissen, dass er
böse ist, eigentlich kein Raucher.
Wenn sie ihn klein kriegen,
Ex-Raucher.
Ihn in Sicherheit wiegen wollen, dann kriegt er so Menthol oder irgendwie Marlboro Light oder so. Und wenn sie ihn fertig machen wollen, Rothändle ohne Filter.
Nee, aber stell mal vor,
gibt's überhaupt noch?
Ja, er raucht immer Camel und kriegt dann eine Marlboro Light.
Aber war er trocken, hat er auch gesund gemacht.
Ich weiß es auch nicht.
Okay,
gut, ich glaube, wir können diese Schicht machen.
Schicht im Schacht,
Hokus Pokus Coitus, nee, das war ein anderer.
Das war der letzte Tatort, ihre Jacke riecht.
Das ist der heutige.
Jo.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Und in der Zwischenzeit öfter die Klamotten mal zum Lüften hängen. Tschüss.
Genau. Ciao.